Viele Menschen kennen das Gefühl, äußerlich alles zu haben und innerlich doch leer zu bleiben. Erfolge, Besitz, Genuss und Anerkennung scheinen für einen Moment zu tragen und verlieren dann plötzlich ihren Glanz. Das biblische Buch des Predigers wurde aus genau dieser Spannung herausgeschrieben. Ein weiser und äußerst erfolgreicher König blickt auf sein Leben und auf die Geschichte der Menschheit und kommt zu einem ernüchternden, fast schockierenden Fazit. Gerade diese schonungslose Analyse öffnet jedoch den Blick dafür, wozu der Mensch eigentlich geschaffen wurde und wo echte Erfüllung zu finden ist. Nichtigkeit unter der Sonne, was sieht der Prediger? Der Prediger setzt mit einem Ruf ein, der wie ein Echo durch das ganze Buch klingt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Er spricht als einer, der nicht nur über das Leben philosophiert, sondern es in seinen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Ich, Prediger, war König über Israel in Jerusalem. In dieser Stellung beobachtet er die Welt unter der Sonne, eine Welt, die äußerlich von Ordnung und Rhythmus geprägt ist, innerlich aber leer erscheint. Generationen kommen und gehen, die Erde bleibt, die Sonne geht auf und unter, die Winde ziehen ihre Bahnen, die Flüsse strömen ins Meer, und das Meer wird nicht voll. Alles bewegt sich, und doch kommt nichts wirklich an. Das Leben gleicht einem Rad, das sich unaufhörlich dreht, ohne ein Ziel zu erreichen. Nach dem Prediger ist die Geschichte der Menschheit von ihrem Anfang bis heute Nichtigkeit. Weil die Schöpfung der Nichtigkeit und der Knechtschaft der Vergänglichkeit unterworfen wurde, ist alles unter der Sonne Nichtigkeit. Das Wort des Paulus hierzu in Römer 8, 20, 21 entspricht dem Prediger. Heute lebt in Wirklichkeit niemand, vielmehr sind alle im Sterben. Wir sind geboren, um zu sterben, das heißt, wir sind seit dem Tag unserer Geburt im Sterben. Daran erkennen wir, dass das menschliche Leben unter der Sonne Nichtigkeit der Nichtigkeiten ist. Im Blick auf diesen endlosen Kreislauf formuliert der Prediger die Frage, die wie ein Seufzer aus der Tiefe des Menschseins kommt: Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Er stellt nicht Fleiß oder Verantwortung in Frage, sondern rechnet nüchtern nach, was bleibt am Ende übrig. Hinter der Vielfalt der Erfahrungen entdeckt er ein Grundmuster der Wiederholung: Das, was war, ist das, was sein wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Die Welt scheint reich an Eindrücken, aber arm an bleibendem Ertrag. Das Auge wird nicht satt, das Ohr nicht voll, selbst die Sprache ermüdet, alle Worte mühen sich ab. So zeichnet sich eine merkwürdige Spannung ab, Fülle an Bewegung und Möglichkeiten und zugleich eine tief sitzende Erfahrung der Nichtigkeit. Diese Beobachtung gewinnt noch an Schärfe, als der Prediger sein eigenes Leben untersucht. Er geht nicht als Theoretiker an das Thema heran, sondern als einer, der sich selbst geprüft hat. Er schenkt sich nichts, und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Weisheit, Erkenntnis, Studium, nichts davon lässt er aus. Später fügt er hinzu: Mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Und doch ist das Resümee ernüchternd: Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Weisheit verschafft Klarheit, aber keine letzte Erfüllung, im Gegenteil, wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Die Schärfe des Blicks verstärkt den Schmerz über die Grenzen des Lebens. Um seine Beobachtung zu vollenden, wendet sich der Prediger auch den scheinbar hellen Seiten des Daseins zu: Freude, Genuss, Erfolg, Prestige. Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan denn, versuch es mit der Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Er baut Häuser, pflanzt Weinberge, legt Gärten und Parks an, er sammelt Reichtum, umgibt sich mit Musik, Liebe und Ehre. Nichts Gutes, dass er sich versagt, und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Für einen Moment scheint es, als könne der Mensch im vollen Auskosten des Lebens doch noch eine Art Gewinn finden. Doch wenn der Prediger sich schließlich zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, wendet, lautet sein Urteil, und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinem Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Die nüchterne Diagnose des Predigers ist ein Spiegel, in dem sich moderne Lebensentwürfe wiederfinden. Karriere, Wissen, Erlebnisfülle und Selbstoptimierung versprechen viel, doch die Frage bleibt: Welcher Gewinn bleibt, der den Tod überdauert? Wer sich dieser Frage stellt, ohne sie zu verdrängen, öffnet sich für eine tiefere Wirklichkeit. Die Erkenntnis der Nichtigkeit muss nicht in Lähmung führen, sie kann zu einer Befreiung werden, weil sie uns von falschen Absolutheiten löst. Wenn das, was unter der Sonne ist, nicht mehr unser letztes Gut sein muss, wird der Weg frei, Gott als den eigentlichen Bezugspunkt des Lebens zu entdecken. In diesem Licht verliert nichts an Bedeutung, aber alles bekommt seinen richtigen Platz. Die Tage sind dann nicht mehr eine Bühne, auf der wir uns selbst beweisen müssen, sondern ein Geschenk, das vor Gott Gewicht hat, auch wenn es in den Augen der Welt unscheinbar bleibt. Gottes Absicht mit dem Menschen, geschaffen für etwas Höheres. Mitten in der Beschreibung der Wiederholungen und Grenzen des Lebens bricht im Buch des Predigers ein anderer Ton durch. Es ist, als ob durch einen schmalen Spalt ein Lichtstrahl fällt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das Herz des Menschen ist nicht auf das Kreisen unter der Sonne zugeschnitten, in ihm wohnt ein Verlangen, das über das Sichtbare hinausreicht. Dieser innere Zug nach etwas Dauerhaftem ist kein Zufall, sondern Spur und Abdruck der ursprünglichen Absicht Gottes mit dem Menschen. Schon in 1. Mose wird gezeigt, dass der Mensch nicht einfach als höheres Tier geschaffen wurde, sondern als Ebenbild, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen. Ebenbild und Herrschaft gehören zusammen, der Mensch sollte Gott widerspiegeln in seinem Wesen und zugleich seine Herrschaft über die Schöpfung repräsentieren. Der Mensch wurde von Gott zu dem höchsten und edelsten Zweck geschaffen, nämlich ihn in seinem Leben, seiner Natur und seinem Ausdruck wiederzuspiegeln. Die Würde des Menschen ist darum nicht zuerst in seinen Leistungen begründet, sondern in seiner Bestimmung. Gott wollte ein Gegenüber, das ihn erkennt, liebt und darstellt, ein Wesen, das in seinem Leben, seiner Natur und seinem Ausdruck etwas von ihm sichtbar macht. Ein Ausleger formuliert, der Mensch wurde zu dem höchsten und edelsten Zweck geschaffen, nämlich ihn in seinem Leben, seiner Natur und seinem Ausdruck wiederzuspiegeln. Wenn der Prediger später von Nichtigkeit spricht, dann nicht, weil der Mensch an sich wertlos wäre, sondern weil er seine hohe Berufung verfehlt hat. Die Nichtigkeit ist das Symptom einer Entfremdung, das Herz, das auf Ewigkeit hin geschaffen ist, sucht Erfüllung in zeitlichen Dingen und bleibt darum unruhig und leer. Der Bruch, der diese Entfremdung hervorbrachte, wird im Licht der gesamten Schrift verständlich. In 1. Mose 3 wendet sich der Mensch bewusst von Gott ab, um eigenständig zu bestimmen, was gut und böse ist. Damit verliert er nicht seine Menschlichkeit, wohl aber die ungebrochene Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Die Folgen sind weitreichend: Angst, Scham, Mühsal, Tod. Und nicht nur der Mensch leidet, die Schöpfung, die ihm anvertraut war, wird mit hineingezogen. Paulus fasst dies so, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, dass auch die Schöpfung selbst von der Sklaverei der Verderblichkeit befreit werden wird. Die Welt trägt seitdem eine Spannung in sich, sie ist immer noch schön in ihren Ordnungen und Gaben, Werk eines guten Schöpfers, und doch zerbrechlich, vergänglich, unvollständig. Gerade in dieser Spannung liegt eine leise Spur von Gottes Geduld und Güte. Der Prediger stellt fest, aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ähnlich heißt es später, siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, denn das ist sein Teil. Essen, Trinken, Arbeit, Beziehungen, kurze Augenblicke des Glücks, all das ist nicht bedeutungslos, auch wenn es vergänglich ist. Es sind Gaben Gottes, die den Alltag tragen und das Leben erträglich machen. Doch sie sind nicht dazu gegeben, den Platz Gottes selbst einzunehmen. Sie sind Zeichen seiner Güte, nicht Ersatz für seine Gegenwart. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Das Bewusstsein, dass Gott die Ewigkeit in das menschliche Herz gelegt hat, verleiht der inneren Unruhe eine neue Bedeutung. Sie ist nicht einfach Last, sondern Hinweis, das Herz meldet, dass es nicht mit weniger zufrieden sein kann als mit Gott selbst. Wer die Gaben Gottes, Arbeit, Essen, Beziehungen, Freizeit, als Zeichen seiner Güte empfängt, aber nicht mit ihnen das Loch der Ewigkeit zu stopfen versucht, lebt freier. Die Dinge dieser Welt dürfen dann Freude bereiten, ohne das Herz zu besitzen. So wird das Alltägliche zum leisen Hinweis auf eine höhere Berufung, der Mensch ist geschaffen, Gott zu kennen und ihn wiederzuspiegeln. Wo dieser Sinn das eigene Leben prägt, verlieren Nichtigkeit und Vergänglichkeit nicht ihre Realität, wohl aber ihre Herrschaft. Aus der Nichtigkeit heraus, zu Gott zurückkehren. Am Ende seines Buches führt der Prediger alle Beobachtungen, Fragen und Spannungen zu einem knappen, aber gewichtigen Ergebnis zusammen. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn dass jeder Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Nach allen Experimenten mit Weisheit und Torheit, Genuss und Arbeit, Reichtum und Armut bleibt diese eine Schlussfolgerung. Sie klingt schlicht, ist aber radikal, das Leben gewinnt Gewicht, wo der Mensch Gott als Gott anerkennt. Die Ehrfurcht vor Gott, nicht bloß Angst vor Strafe, sondern das innerliche Beugen vor seiner Wirklichkeit, Heiligkeit und Güte, stellt das Herz wieder unter den Maßstab dessen, der über der Sonne steht. Dennoch war er darin nicht völlig enttäuscht, sondern machte den Menschen klar, dass es einen Weg gibt, aus dieser Nichtigkeit herauszukommen, nämlich zu Gott zurückzukehren und Gott als alles für den Menschen zu nehmen, Erlösung, Leben, Reichtum, Genuss, Freude und Befriedigung, damit der Mensch dennoch von Gott gebraucht werden kann, um seine ursprüngliche Absicht mit dem Menschen zur Erfüllung seiner ewigen Ökonomie zu verwirklichen. Damit öffnet der Prediger einen Weg aus der Nichtigkeit, ohne die Nüchternheit seiner Analyse zu verlieren. Er vertröstet nicht mit kurzfristigen Lösungen, er verspricht keine irdische Garantie gegen Leid oder Vergänglichkeit. Stattdessen rückt er die Beziehung zu Gott in die Mitte. Gott ernst zu nehmen, ihn zu fürchten und seinen Willen höher zu achten als den eigenen Vorteil, darin erkennt er die eigentliche Aufgabe des Menschen. Der Gedanke an Gottes Gericht verstärkt diese Perspektive, wenn jedes Werk in ein Gericht über alles Verborgene gebracht wird, dann ist das Leben nicht eine zufällige Abfolge von Ereignissen, sondern steht unter einem heiligen Blick. Nichtigkeit entsteht dort, wo der Mensch sich selbst zum Maßstab macht, Sinn wächst dort, wo er sich vor Gott verantwortet weiß. Die neutestamentliche Offenbarung zeigt, wie tief und persönlich dieser Weg der Rückkehr zu Gott geworden ist. Was der Prediger in Umrissen sieht, nimmt in Jesus Christus konkrete Gestalt an. In ihm kommt Gott selbst in die Welt, die der Nichtigkeit unterworfen ist, und geht bis ans äußerste Ende dieser Nichtigkeit, in den Tod. Christus trägt die Schuld, die den Menschen von Gott trennt, und nimmt die Macht des Todes auf sich. Dadurch entsteht eine neue Situation, wer an ihn glaubt, steht nicht mehr unter der Herrschaft der Vergänglichkeit, selbst wenn er noch in einer vergänglichen Welt lebt. Paulus beschreibt, wie Gott in Christus alle Dinge mit sich versöhnt und die Schöpfung von der Sklaverei der Verderblichkeit befreien wird. In diesem Licht wird deutlich, was es bedeutet, Gott als alles für den Menschen zu nehmen, als Erlösung, Leben, Reichtum, Genuss, Freude und Befriedigung. Wer Christus als den Retter und Herrn kennt, findet in ihm nicht nur Vergebung, sondern eine neue Mitte des Lebens. Arbeit, Erfolg, Beziehungen, Leid, sie bleiben Teil der menschlichen Erfahrung, aber sie sind nicht mehr der Ort, an dem das Herz seinen letzten Halt suchen muss. Sie werden aus der Überforderung befreit, Gott ersetzen zu sollen. Der Mensch darf sie empfangen, nutzen, ertragen, aber er ist nicht mehr von ihnen abhängig, um sich wertvoll und sicher zu wissen. In Christus wird die ursprüngliche Absicht Gottes mit dem Menschen wieder aufgenommen, mit ihm leben, ihn widerspiegeln, in seinem Plan mitwirken. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn dass jeder Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Die Einladung des Predigers, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, ist kein moralischer Zusatz zu einem ansonsten sinnlosen Leben, sondern der Schlüssel, der einen neuen Horizont öffnet. Wer sein Leben bewusst unter Gottes Blick stellt, erlebt, dass Nichtigkeit nicht verschwindet, aber ihre Herrschaft verliert. Entscheidungen gewinnen Gewicht, nicht weil sie perfekte Ergebnisse bringen, sondern weil sie vor Gott getroffen werden. Selbst unscheinbare Wege, das treue Erfüllen kleiner Aufgaben, das Ausharren in schwierigen Beziehungen, das stille Gebet im Verborgenen, sind in diesem Licht nicht verloren. So wird das Leben nicht spektakulär, aber tief. Es bleibt eingebettet in eine Welt der Vergänglichkeit, ist jedoch verbunden mit einem Gott, in dessen Händen keine Stunde vergeblich ist. Herr, du siehst, wie oft unser Leben wie ein Kreis aus wiederkehrenden Aufgaben, Erfolgen und Enttäuschungen wirkt und wie leicht wir uns fragen, wozu das alles gut sein soll. Danke, dass dein Wort die Nichtigkeit unseres Lebens unter der Sonne beim Namen nennt und uns gerade dadurch den Blick öffnet für deine ewige Absicht mit uns. Du hast die Ewigkeit in unser Herz gelegt und uns geschaffen, um dich zu erkennen, zu lieben und wiederzuspiegeln. Ziehe unser Herz weg von dem, was leer und vergänglich ist, und richte unseren inneren Blick neu auf dich als unsere eigentliche Freude, unseren Trost und unser Ziel. Lass uns in den einfachen Dingen des Alltags deine Güte wahrnehmen und mitten in einer vergänglichen Welt aus deiner ewigen Hoffnung leben. Stärke alle, die sich im Moment leer, erschöpft oder orientierungslos fühlen, durch deine Gegenwart und deinen Frieden. Fülle unsere inneren Fragen mit deiner Wahrheit und lass uns erfahren, dass in dir nichts vergeblich ist. In Jesus Christus ist unsere Nichtigkeit nicht das letzte Wort, sondern der Anfang eines neuen Lebens mit dir. Amen.